Ich predige über Lukas 23, 33 folgende. Da geht es um diese Geschichte der Kreuzigung. Und als sie an den Platz kamen, welcher Schädel heißt, kreuzigten sie dort ihn und die Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Darauf warfen sie das Los, um seine Kleider unter sich zu verteilen. Das Volk stand da und sah zu, aber auch die Oberen höhnten: Andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn er der auserwählte Christus Gottes ist. Es verspotteten ihn aber auch die Soldaten, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Aufschrift über ihm: Dies ist der König der Juden. Einer der gehängten Verbrecher aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich und uns. Der andere jedoch antwortete und sagte vorwurfsvoll zu ihm: Hast du denn auch gar keine Furcht vor Gott, da du doch dem gleichen Urteil verfallen bist? Und wir zwar gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte: Jesus, gedenke meiner, wenn du mit deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon ungefähr die sechste Stunde, da kam eine Finsternis über die ganze Erde bis zur neunten Stunde, indem die Sonne ihren Schein verlor, der Vorhang im Tempel aber riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sprach: Dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Und die ganze Volksmenge, die zu diesem Schauspiel mitgekommen war, schlug sich beim Anblick dessen, was geschehen war, an die Brust und kehrte zurück. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne und die Frauen, die ihm von Galiläa her nachgefolgt waren, und sahen dies. Es gibt so eine Redensart, die Sie kennen: Nomen est omen. Das heißt, der Name ist auch eine Vorahnung, was kommt. Ehe Jesus geboren wurde, kam ja ein Engel, Gabriel, zu Maria und kündigte diese Geburt an. Und in Matthäus 1, Vers 21 wurde auch schon der Name dieses Kindes festgelegt, obwohl es noch gar nicht gezeugt war. Da heißt es: Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was der Name Jesus bedeutet. Ist das gleiche wie der Name Josua und heißt Gott rettet oder Gott befreit. Also interessant, sein Name war Programm, ein Rettungsprogramm. Es ist nur die Frage, wovon sollte er denn retten oder wovor? Die Antwort ist einfach: Er sollte retten aus der Sünde. Wenn Sie die Bibel vorne aufschlagen, fängt es ja an: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann kommt bald diese Geschichte von dem Garten Eden mit dem sogenannten Sündenfall, wo der Mensch anfängt, sich selber zu vergotten. Die Schlange verspricht ihm: Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das heißt, das Wesen der Sünde ist, meine eigene Größe zu entfalten, eine Selbstverwirklichung ohne Gott im Leben durchzuführen. Und ich bestimme dann auch die eigenen Maßstäbe im Leben. Ihr selber werdet wissen, was gut und böse ist. Das heißt, es führt zu einer völligen Loslösung von Gott, zu einer Selbstgestaltung und Selbstverwaltung und Selbstzerstörung. Sünde ist ein Todestrieb, der das Leben zerstört. Denn Gott hatte gesagt: An dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr des Todes sterben. Sie sind nicht tot umgefallen, aber sie wurden sterblich und fingen an, ihr Leben systematisch kaputt zu machen. Die Beziehung zu Gott war gestört. Untereinander haben sie sich Vorwürfe gemacht. Die Söhne haben sich dann gegenseitig den Kopf eingeschlagen. Auch da kam der Unfrieden schon, die Selbstzerstörung. Und auch das Verhältnis zur Natur wurde gestört. Der Umweltschutz ist nicht nötig, nachdem die Industrie entwickelt wurde. Der ist schon hier am Anfang in 1. Mose 3 nötig. Da ist nämlich die Rede von Dornen und Disteln, die das Leben schwer machen. Das heißt Umweltzerstörung, auch als Folge menschlicher Sünde. Ja, dann kam bei uns noch die Aufklärung hinzu, wo man ja Gott sozusagen aus dem System herausgeschoben hat und damit die Vernunft an die Stelle Gottes setzte und damit völlige Orientierungslosigkeit anbahnte. Ja, heute gehen ja fast alle Werte verloren. Wenn es nur irgendein Tabu gibt, was gebrochen werden kann, wird es das Fernsehen brechen oder irgendeine Partei wird es noch auf ihre Fahne schreiben, um auch hier noch Freiheit auszurufen. Und eine völlige Orientierungslosigkeit. Es gab einen Mann, den Sie alle kennen vom Namen her, Einstein, der sagte, wir leben in einer Zeit mit einer Perfektion der Mittel und einer Verwirrung der Ziele. Das heißt, keiner weiß mehr so genau, wo alles eigentlich hinläuft. Und inzwischen gibt es natürlich sogar für unsere Gesellschaft einen großen Rettungsschirm. Das ist natürlich immer eine Frage. Ich stand gerade vor wenigen Tagen auch in einem heftigen Wind mit Schirm und Regen. Und da musste man immer schauen, dass dieser Schirm nicht umschlägt auf die andere Seite, wenn der Wind gerade dreht, sondern sich auch schnell mitdrehen, damit er weiter ein Bedeckungsschirm wird. Ja, wir sind verschuldet, aber ich sehe das nicht nur finanziell. Wir sind überschuldet dadurch, dass Menschen keine Vergebung beanspruchen in ihrem Leben, sondern alles weiter mit sich herumschleppen, was sie so in ihrem Leben falsch gemacht haben. Ja, interessant, Vergebung ist nötig und das gehört zu diesem Rettungsprogramm von Jesus dazu. Mit Jesus kam nicht nur die Idee der Nächstenliebe in die Welt, sondern vor allen Dingen Vergebung. Aber da gibt es eine Bedingung in Hebräer 9, Vers 22, viele kennen sie, da heißt es, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Das heißt, wenn Gott vergeben will, muss Blut fließen. Im Alten Testament waren das dann Opfertiere, die ihr Blut hergeben mussten. Und es gab ein Phänomen, was es in unserer Rechtsprechung nicht gibt, aber bei Gott offensichtlich gibt. Und zwar das Phänomen, dass ich Sünde übertragen kann auf einen anderen. Das heißt, ehe diese Schuldopfertiere geopfert wurden, wurden ihnen die Hände aufgelegt und der Opfernde hat seine Sünden, seine Schuld über diesem Tier bekannt, sozusagen auf es übertragen. Und dann hat dieses Tier stellvertretend sein Leben verloren, weil ja für Vergebung Blut fließen musste. Es gab und gibt in Israel viele große Feiertage. Ein großer Feiertag ist der große Versöhnungstag in 3. Mose 16 beschrieben oder auch Yom Kippur genannt, berühmt, berüchtigt durch diesen Krieg. Yom heißt der Tag auf Hebräisch, Kippur heißt Bedeckung. Das heißt, der Tag, an dem die Sünde dieses Volkes bedeckt wurde durch das Blut von Opfertieren. Und an diesem Tag spielten zwei Sündenböcke eine entscheidende Rolle. Das Wort Sündenbock kennt jeder von uns. Ja, wenn so ein Fußballverein nicht gut genug spielt, wer ist der Sündenbock? Klar, der Trainer wird entlassen. Wenn sich Eltern streiten wegen ihrem Kind, wer ist der Sündenbock? Klar, das Kind, das ist ja schuld an dem Streit. Wenn Leute keine Arbeit kriegen, gut, dann kommt es auf den Standpunkt drauf an, wer ist schuld dran. Klar, die Ausländer, die die Plätze besetzt haben. So findet man immer irgendjemand, dem man die Schuld zuschieben kann. Aber in der Bibel gibt es tatsächlich zwei Sündenböcke bei diesem großen Versöhnungstag. Das sind zwei Ziegenböcke, die eine besondere Rolle spielen. An diesem Tag arbeitet nur ein Mann in dem ganzen Volk Israel. Alle fasten an diesem Tag, keiner arbeitet. An diesem Tag arbeitet nur der Hohepriester. Das ist der höchste Priester, normalerweise gekleidet mit mehreren tollen Gewändern, mit Edelsteinen auf der Brust, auf den Schultern, mit Gold an der Stirn. Und all das legt er erstmal ab zu Beginn und zieht sich ein ganz einfaches weißes Priestergewand an. Und dann fängt dieser große Versöhnungstag an mit verschiedenen Opfern, aber am wichtigsten ist dieser Sündenbock. Da taucht also ein Ziegenbock auf, dem legt der Hohepriester die Hände auf den Kopf und bekennt die Sünde seines Volkes über ihm. Ich habe gerade überlegt, wenn man das für Deutschland machen würde, müsste man ja einige Stunden lang reden wahrscheinlich, um diese Sünde zu bekennen. Ich weiß nicht, was er alles gesagt hat, aber er hat die Sünde übertragen auf dieses Tier. Dieser Sündenbock wurde dann geschlachtet und mit dem Blut dieses Bockes ging der Hohenpriester in den Tempel vorne bis zur Bundeslade hinter dem Vorhang und sprengte mit dem Blut 7-mal auf die Bundeslade. In der Bundeslade lagen die 10 Gebote, die ja gebrochen wurden durch den Ungehorsam des Volkes. Und diese gebrochenen Gebote wurden jetzt sozusagen mit dem Blut eines Opfers bedeckt. Daher Tag der Bedeckung, Yom Kippur, so dass Gott, wenn er auf seine gebrochenen Gebote sah, zunächst mal das Blut eines Opfertieres sah. Dann kam der zweite Bock an die Reihe. Dem wurden auch die Hände aufgelegt, wurde wieder die Sünde bekannt, aber der wurde nicht getötet, sondern von einem Mann in die Wüste geführt und dort freigelassen. Die Wüste ist sozusagen der Ort des Bösen. Man kann sagen, hier wurde das Böse zurückgeschickt an den Absender in die Wüste. Und wenn Sie jetzt einmal die Kreuzigung Jesu betrachten und sehen, dass dieser Hohepriester eigentlich Jesus war, der aber das Opfer brachte, indem er sich selber gab und zum Sündenbock wurde, dann wurde einmal sein Blut vergossen an diesem Kreuz. Und zum anderen hat er zum ersten Mal in seinem Leben erlebt, dass er sozusagen von Gott weggejagt wurde. Denn er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hatte Jesus noch nie erlebt. Er war ja Gottes Sohn. Er war immer in der Gemeinschaft mit Gott. Da er aber die Sünde der Menschen trug, und Sünde heißt Trennung von Gott, hat er jetzt zum ersten Mal diese Trennung erlebt. Parallel dazu wurde es auch noch finster in der Welt für einige Stunden, sodass sozusagen dieses Weggejagtsein auch noch einen optischen Ausdruck fand. Und er musste diese Gottesferne erleben, weil er unsere Sünde trug. Interessant ist natürlich die Frage bei der Kreuzigung, war er da in der Hand der Menschen oder in der Hand Gottes oder in der Hand von beiden? In dem ersten Korintherbrief steht mal Kapitel 2, Vers 8, über die Weisheit Gottes bei der Kreuzigung, wenn die Herrscher dieser Welt das gewusst hätten, was bei der Kreuzigung herauskam, hätten sie Christus nicht gekreuzigt. Meine Frau und ich waren gerade in Griechenland ein paar Tage und da gibt es ja diese griechischen Mythen, auch diese Legende oder Sage von diesem Krieg in Troja, wo dann die Leute dieses sogenannte trojanische Pferd als Siegesbeute in ihre Stadt schleppen, als Triumph über die Feinde und dabei gar nicht merken, dass das ihr Untergang bedeutet. So denke ich, dass der Feind Gottes, der Teufel, sich freute, dass jetzt Jesus endlich tot war, aber er gar nicht begriffen hat, dass damit Vergebung in die Welt kam und er damit sein Anrecht auf die Menschen verloren hat. Durch die Schuld hatte er ja Anrecht. Aber da jetzt Vergebung da war, hat er dieses Anrecht verloren. Das heißt, dass er besiegt wurde durch diesen Tod von Jesus. Und das steht schon in 1. Mose 3, dieser Schlange wird gesagt, aus dem Samen des Weibes, nicht des Mannes, des Weibes, wird einer kommen, der dir den Kopf zertritt, aber du wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt, die werden beide tot sein. Ja, die Schlange wird sozusagen in den Todesprozess hineingeführt durch den zertretenen Kopf. Wenn sie aber noch sticht, wird auch der Retter sterben. Ja, das ist die Geschichte von Golgatha, dass Jesus hier durch sein Blut als vollkommenes Opfer uns freimacht zur Vergebung. Vorhin hatte ich das vorgelesen, Jesaja 53, Vers 5, da heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Wir haben ja viele unter uns, die Eltern sind, sei es, dass die Kinder noch im Hause sind oder schon draußen sind und vielleicht ab und zu mal Enkelkinder kommen. Wenn jemand sein Kind bestraft für eine Sache, wie oft bestraft er es dann noch für dieselbe Sache? Überhaupt nicht mehr. Das heißt, wenn die Strafe einmal ausgeführt wurde, wiederholt sie sich nicht. Und wenn Jesus für mich bestraft wurde, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, dann bestraft Gott mich nicht noch einmal dafür, weil Jesus die Strafe getragen hat. Ja, wer das begreift, der wird sich sicher bei Jesus dafür bedanken im Gebet. Vielen Dank, dass du diese Strafe getragen hast und ich Frieden mit Gott habe durch Vergebung, durch Annahme Gottes. Es gibt diese Geschichte für diese Stellvertretung aus dem letzten Krieg. Gab es ja KZs, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und da gab es einen Aufstand von KZ-Insassen in einem solchen Lager gegen die Wächter. Sie hatten natürlich keine Chance, weil die ja die Waffen hatten und sie nicht. Dann gab es hinterher einen Strafappell. Man musste das ganze Lager antreten, egal ob sie beteiligt waren an dem Aufstand oder nicht. Immer abzählen von 1 bis 10. Jeder Zehnte musste so 2-3 Meter vortreten. Und der Zehnte kam dann in einen sogenannten Hungerbunker. Das heißt, da wurde er dann eingeschlossen, bis er tot war. Eine Nummer 10 war ein Familienvater mit 4 Kindern. Und neben ihm stand ein lediger katholischer Priester, Maximilian Kolbe, viele kennen den Namen. Und als die Nummer 10 vortreten sollte, trat die Nummer 9 vor und zog die Nummer 10 auf ihren Platz. Das bedeutete Stellvertretung, denn dieser Pater wurde dann in diesen Hungerbunker eingesperrt und starb dort. Einer stirbt stellvertretend für einen anderen und der andere ist dadurch frei. Der andere hat zum Glück dieses KZ überlebt, hat noch viele Jahrzehnte gelebt und gestaunt über dieses neu geschenkte Leben. Ja, noch eine nette Begebenheit von einer Dame, die ich sehr verehrt habe, die aber schon tot ist, wurde Mitte 90, ich glaube 5 oder 96, ehe sie starb, war eine Frau, die voller Leidenschaft war für Jesus, aber auch für Menschen, Bertha Isselmann. Und sie hat eigentlich mit jedem über Jesus geredet, wenn es ging. Als sie älter wurde, wurde sie fast blind. Sie konnte sich also nicht mehr allein bewegen, brauchte dann jemand, der ihr half. Aber sie hat es auch teilweise, trotzdem innerlich hat sie viel gesehen. Und da sah sie mal in einem Zug auf einer langen Reise und merkte, ihr gegenüber saß ein Mann, offensichtlich las der in der Zeitung. Das hört man ja an diesem Rascheln. Sie fragte ihn dann, was machen Sie denn? Sagt er, ich löse Kreuzworträtsel. Und sie fragte ihn dann, was für ein Kreuzwort meinen Sie denn? Vater, vergib ihn oder es ist vollbracht. Und da war er wahrscheinlich ziemlich verwirrt. Sie kamen dann in ein langes Gespräch über 3 bis 4 Stunden, so lange fuhren sie zusammen. Sie sagte, wissen Sie, die wahren Kreuzworträtsel löst man nicht auf dem Papier, sondern im Leben. Und sie haben dann über Jesus gesprochen, über das Leben mit Gott und haben dann auch die Adressen ausgetauscht. Und ein paar Wochen später kam dann von diesem Mann, der übrigens ein Mitglied der Wiener Philharmoniker war, eine Postkarte. Da stand drauf, ich habe mein persönliches Kreuzworträtsel gelöst. Ja, ist doch schön, wenn jemand mehr entdeckt hat als nur die Zahlen und Buchstaben auf dem Papier, wenn er entdeckt hat, was das für sein Leben bedeutet. Ja, in unserer Geschichte hat es auch jemand entdeckt, dieser eine Verbrecher am Kreuz. Jesus wurde ja von allen verspottet. Die Oberen haben ihn verspottet, bist du Christus, dann steig doch jetzt herab. Die Soldaten haben ihn verspottet, bist du der König Israels, dann rette dich. Der andere Verbrecher hat ihn verspottet, bist du der Christus, dann rette dich und uns. Der Pilatus hat ihm auch noch eins ausgewischt, das heißt weniger ihm als den anderen Juden, durch diese Aufschrift, Jesus von Nazareth, König der Juden. Ja, er wollte ihn ja eigentlich freilassen, was aber nicht klappte. Und jetzt zeigt er den Oberen wenigstens noch mal, guck mal, so sieht euer König aus, dass man den einfach so ans Holz hängen kann. Ja, alle haben ihn mehr oder minder verspottet und haben immer eine Bedingung gestellt. Ja, bist du der Christus? Dann. Interessant ist, dass Ungläubige Bedingungen stellen, damit sich der Glaube beweisen soll. Ich nehme an, den Namen Nietzsche kennen alle oder fast alle. Ist ein deutscher Philosophen, er war ja Pfarrerssohn gewesen, aber hat offensichtlich den Inhalt der Botschaft nicht verstanden. Der sagte, wenn die Christen erlöster aussehen würden, dann würde ich wahrscheinlich auch vielleicht mal drüber nachdenken. Also, sie müssen jetzt alle mal so ein Smiley aufsetzen, damit sie richtig erlöst aussehen. Und dann hat das vielleicht Wirkung auf irgendjemand anders. Oder der Goethe sagte, der war ja befreundet mit Lavater und Jung Stilling und wie die alle hießen, lauter engagierte junge Christen, und sagte, es hätte an ihnen gelegen, mich zu einem der ihren zu machen. Also auf gut Deutsch, die sind schuld, dass ich jetzt Spiritist bin und kein Christ. Ja, es hätte an ihnen gelegen, mich zu einem der ihren zu machen. Ist auch eine Forderung. Und die andere Formulierung haben Sie sicher schon oft gehört. Wenn Gott wirklich Liebe ist, wie kann er dann einen Tsunami zulassen, in dem unschuldige Menschen sterben? Wie kann er zulassen, dass ein Kind im Straßenverkehr überfahren wird? Wie kann er zulassen, dass eine Mutter mit Krebs stirbt, aber noch Kinder hat? Und vieles mehr. Wo sich der Mensch natürlich Fragen stellt, das darf er ja auch, aber er setzt sich auf den Richterstuhl und Gott wird zum Angeklagten. Und da haben sich irgendwie die Rollen vertauscht. Ja, also hier haben viele Jesus mit Bedingungen verhöhnt, nur einer nicht. Der sagte auch mit dem Stichwort König, wenn du mit deiner Königsherrschaft kommst, dann denke an mich. Das heißt, er hatte Glauben an diesen Nachbarn am Kreuz. Und Jesus sagt ihm dann diese tolle Aussage, diese tolle Zusage, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Daraus kann man vieles entnehmen. Einmal, es geht im Tod sofort weiter, im Totenreich. Ja, Totenreich heißt für mich Paradies und Hades, zwei Abteilungen. Aber hier war es das Paradies. Es geht sofort bewusst am selben Tag weiter. Nicht nach dem Motto, die Toten schlafen, mit denen passiert nichts, sondern es geht bewusst weiter. Oder wer das lesen möchte in Lukas 16, die Geschichte von dem reichen Mann und armen Lazarus, die dann in zwei verschiedenen Abteilungen dieses Totenreiches gelandet sind und dann Gespräche führen. Die erkennen sich wieder, da ist Identität da, aber man kommt nicht mehr auf die andere Seite, sondern bleibt dort, wo man ist. Ja, also erstens, es geht am selben Tag bewusst weiter. Das Zweite, dieser Mann hatte überhaupt keine Verdienste vorzuweisen, nach dem Motto, das werfe ich in die Waagschale, damit ich bei Gott angenommen werde. Es war ein Verbrecher, der jetzt als Verbrecher starb. Und da steht ja in dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8, Vermöge der Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, nicht aus euch, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, sondern es ist Gottes Werk. Ja, was ich schlimm finde, ist dieses Denken mit Gott mit einer Waage in Verbindung zu bringen. So das jüngste Gericht, da taucht so eine große Waage auf, da kann man hier die guten Taten reinwerfen, hier sind die Fehler abgespeichert, je nachdem, was dann schwerer wiegt, wird man angenommen oder verworfen. Das ist eine Milchmädchenrechnung, die zumindest mit dem Gott, an den ich glaube, nicht funktioniert. In Jakobus 2, Vers 10 steht ein interessanter Vers. Da heißt es, wer das ganze Gesetz hält. Das ganze Gesetz sind nicht nur die 10 Gebote, dazu gehören auch viele andere Vorschriften noch. Wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, ist in allem schuldig. Wer das ganze Gesetz hält, sich in einem verfehlt, ist in allem schuldig. Das heißt, schon ein Fehler in Ihrem Leben oder in meinem würde ausreichen, dass ich vor Gott in allem schuldig bin. Das heißt, nichts mehr in die Waagschale werfen könnte, weil ja alles Schuld wäre, was zählen würde, negativ. Ja, also schon interessant. Ich werde bei Gott nicht angenommen, weil ich so viel gute Taten getan habe oder so viel schlechte Taten nicht getan habe und so anständig war, sondern warum werde ich angenommen? Weil es heißt, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden, sprich Annahme, hätten oder haben. Ja, das finde ich schon toll, zu wissen, dass ich die Zusage habe, ins Paradies zu kommen, genauso wie dieser Mann neben Jesus, der nichts in die Waagschale geworfen hat, außer seinem Glauben an Jesus. Ja, schön zu wissen, ich bin durch Jesus angenommen und ich hoffe, dass die meisten unter uns auch diese Gewissheit haben, wenn sie einmal gehen, werde ich im Paradies sein. Nicht am Ende, sondern am Ziel. In dieser Gemeinschaft mit Jesus, die ich heute schon habe im Gebet und die dann weitergeht. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt hatten wir gesprochen über die Leute, die Jesus verspottet haben, über den einen, der begriffen hat, wer Jesus ist und der die tolle Zusage bekam. Aber das Volk steht schweigend dort, ja, begafft dieses Schauspiel, schlägt sich dann an die Brust und geht wieder nach Hause. Aber was ist eigentlich mit den Jüngern von Jesus, mit seinen Freunden? Die wurden bisher gar nicht erwähnt. Ja, hier heißt es nur, sie stehen von Ferne. Ja, warum stehen die Ferne? Wahrscheinlich auch voller Verzweiflung, weil sie das, was Jesus ihnen gesagt hatte, nicht glaubten. Jesus hatte dreimal wiederholt, zu verschiedenen Zeitpunkten, dass der Sohn des Menschen in die Hände der Menschen gegeben wird, dass er leiden muss, getötet wird, aber dass er am dritten Tag auferstehen wird. Und seinen Feinden hatte er, als sie einen Beweis suchten, gesagt, ich gebe euch keinen, nur das Zeichen des Jona. Wie der Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage in der Erde sein und dann wieder auferstehen. An Karfreitag denken ja viele oft auch an das Abendmahl. Jesus hatte beim Abendmahl, also gerade am Abend vor seinem Tod noch seinen Freunden gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung aller eurer Sünden. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, zur Vergebung eurer Sünden. Ja, also er hatte sie vollauf informiert. In Johannes 16 sagt er sogar noch, dass sie eine kurze Zeit ihn jetzt nicht sehen, aber dann werden sie ihn wieder sehen. Also noch besser informieren konnte man sie eigentlich nicht, aber sie haben es nicht geglaubt. Und deshalb waren sie in tiefer Verzweiflung. Das finde ich eine interessante Aussage, die natürlich nicht nur damals galt, auch sie und mich erreichen kann, dass wir manchmal denken, die Macht der Umstände ist so groß, dass Gott hier nicht mehr wirken kann. Und dann verzweifeln wir. Warum? Weil wir die Zusagen Gottes nicht ernst nehmen. Zum Beispiel diese schöne Zusage aus Hebräer 13, Vers 5. Ich will meine Hand gewiss nicht von dir abziehen und dich sicherlich nicht verlassen. Vielleicht ist ja im Moment auch jemand in einer schwierigen Lage. Ist die Frage, glauben Sie so eine Zusage? Ich will meine Hand gewiss nicht von dir abziehen und dich sicherlich nicht verlassen. Wenn ich so eine Zusage glauben kann, dann hat diese katastrophale Lage sich geändert. Äußerlich überhaupt nicht. Aber im Innern, ja, ist eine ganz andere Zuversicht da. Und das macht Freude. Ja, da war also eine gewisse Verzweiflung da. Warum? Weil das Wort Gottes die Gläubigen nicht erreicht hat. Sie hatten es zwar gehört, aber nicht angenommen. Und für uns gilt das auch. Es ist wichtig, es nicht nur zu hören, sondern auch zu glauben und anzunehmen. Ja, wenn wir an die ganze Geschichte denken, der Name von Jesus ist Programm, ein Rettungsprogramm aus der Sünde durch Vergebung. Durch Jesus kam also nicht in erster Linie die Idee der Nächstenliebe in die Welt, sondern das Geschenk der Vergebung und der Annahme durch Gott. Und wir wissen natürlich, dass Jesus nicht nur am Kreuz gestorben ist, sondern dass er heute lebt und sogar bereit ist, unser Leben zu seiner Wohnung zu machen. Jeder, der das begreift, wird Gott loben. Er wird sich bei Jesus bedanken und mit ihm jeden Tag in seinem Leben rechnen und weitergehen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du dieser Retter geworden bist. Danke, dass durch dich das Geschenk der Vergebung in die Welt kam. Danke, dass du meinen Platz dort eingenommen hast, als du dein Leben gegeben hast und ich jetzt Frieden mit Gott habe. Darüber lobe ich dich. Danke, dass ich mit dir leben darf. Danke, dass du führst bis zu diesem wunderbaren Ziel, dieser Gemeinschaft mit dir im Paradies. Amen.